herzlich willkommen zur allerersten Sendung Linksdrehendes Radio im Jahr 2025.
Neue Zeitrechnung.
Ach so, stimmt gar nicht, ne?
Nee.
Nee, wir hatten nur vor 2 Wochen keine Sendung.
Ach so, ja, man könnte ja auch sagen, dass es eine neue Zeitrechnung ist. Nach den Wahlen in.
Man kann doch jetzt nicht 2-mal im Jahr neue Zeitrechnung machen.
Aber wir hatten doch am 17.01. eine und am 31.01. eine.
Vollkommen richtig.
Aber es ist vielleicht eine neue Zeitrechnung.
Ja.
Nee, zu
wie heißt die jetzt? N.
Und wann war die US-Wahl? Wann war die? Im November.
Ja.
Ach so, okay.
Ja.
Bundestagswahl war vor einer Woche.
Am Sonntag.
Tagen.
Herzlich willkommen. Ja, was ist der Markstein, die Zäsur der neuen Zeitrechnung? Die Rede von Trump heute, also das Gespräch von Trump heute mit Zelensky, oder?
Ach nee, da.
Da gab es schon.
Das ist zu unspektakulär.
Nee, aber das ist doch einfach nur ein weiterer. Also ist,
ein weiterer Stein
ich im meine, Mark. Mich hat schon vorgestern das KI-Video erfreut, was er auf seinem Twitter und Truth Social Account geteilt hat, mit wo man den Gazastreifen als so eine Art Riviera-Luxus-Urlaubsgebiet sieht.
Das ist auch schon auch 3 Wochen, oder?
Nee, dass er es selbst geteilt hat, ist jetzt brandaktuell.
Ach, okay, ich kenne das gar nicht. Aber das ist, gehört zu dem Vorschlag, den er gemacht hat. Das ist gleich untermalt worden.
Richtig.
Naja.
Nee, wir haben, also ich glaube, es ist einfach Zäsur an sich. Also.
Was?
Insgesamt.
Man kann jetzt kein einzelnes Ereignis herausgreifen. Genau. Es passiert zu viele Dinge gleichzeitig.
Ja. Die Zäsur definiert sich durch die Anzahl der Zäsuren.
Ach so.
Der kleinen Zäsuren. Macht eine Großzäsur.
Ja.
Gut.
Kann man nur noch verrückt werden.
Und eine von diesen Zäsuren ist also auch diese Bundestagswahl, oder was? Also ich merke erstmal nichts.
Nee,
geht's jetzt nicht besser als vorher.
Ich weiß nicht.
Ja. Es hat ja auch die Partei gewonnen, wo es dir nicht besser gehen wird.
Ja.
Aber auch nicht haushoch. Gewonnen, aber trotzdem gewonnen. Es geht eigentlich so weiter, oder?
Na, wir kriegen wieder eine sogenannte GroKo.
Ja, man hat sich schon getroffen, mehrere Stunden gesprochen und ist als äußerst konstruktiv empfunden.
Kennt ihr das Meme mit jemandem, der auf dem Siegertreppchen steht, eine Medaille umgehangen bekommt und dann sich selbst beschüttet mit so einer Flasche Sekt und so jubelt, also unfassbar und so, und dann zoomt quasi im letzten Bild das Bild ein bisschen raus und man sieht also das gesamte Siegertreppchen und es handelt sich um die Person auf Position 5 auf dem Siegertreppchen?
Nee.
Was könnte das bedeuten?
Diese Frage kann zur Interpretation eingereicht werden.
Hat das was mit der Linken zu tun?
Ja, du kommst der Sache ganz nah. Ja, genau. Viele Leute haben sich doll gefreut über das Ergebnis zur Linken. Aber in Sachsen 40% AfD.
37.
Naja, gut.
38. Irgendwas dazwischen.
Ich möchte hier aber nochmal die schöne Insel Rügen bezeichnen, wo in den Ortsgebieten Tranke und so mehr als jeder Zweite AfD gewählt hat. Gott. Mehr als jeder Zweite.
Das gibt es sicher in Sachsen in kleinen Räumen.
Ja, sicher. Auch, aber weil im Winter da ja keine Touristinnen aus Sachsen sind.
Rügen hat gewonnen, was das angeht, soweit ich es verstanden habe.
Das ist okay. Ja, diese Karte war schon ein bisschen. Also,
stimmt.
Ich musste an die Diskussionen denken, die immer mal geführt werden. Ja, mit der AfD, das ist im Osten jetzt auch nicht schlimmer als im Westen. Das ist ein gesamtdeutsches Phänomen. So richtig, naja.
Also diese nee. Wahlkreise, nicht nur Bezirke oder einzelne Lokale. Mit über 50% AfD. In Sachsen gibt es, glaube ich, 3 davon. Das sind relativ knapp über 50%, aber das ist halt absolute Mehrheit. Und das ist halt eine politische Kultur, die man erstmal feststellen muss. Bevor man überlegt, wie man damit. Das ist, also ich bin keine Ahnung.
Damit beenden wir.
Das war unsere Wahlauswertung.
Ausgabe 516.
Schön.
Ja.
Erst. Na, das 500. jährt sich ja jetzt bald, oder?
Und ist das eine Art Jubiläum?
Ja.
Ach so.
Ja. Könnt ihr aber den Tag nehmen und Samstag senden.
Ja, wir haben es aber schleifen lassen nach der 500. Sendung.
Das
sind bestimmt 5 Sendungen ausgefallen, würde ich grob schätzen.
Ne? Ja, aber es waren halt auch so Sachen wie Nebel.
Botennebel, vor allem.
Oder Hitze.
Ja. Und da kannst du ja nie, weil auch ja die Geräte das nie aushalten.
Wobei das Nebel ist, haben wir ja gemerkt, als wir zum Radio gefahren sind. Also die Sendung ist ja nicht ausgefallen. Sonst hätten wir gar nicht gemerkt, dass Nebel ist.
Ach so.
Gut.
Dann hatten wir das auch beschlossen. Beschlussvorlage.
Wir werden heute über die Bundestagswahl reden, über die Auswertung, die wir nicht vornehmen, sondern wir werden jemanden dazu befragen aus einer Stadt, die sich scherzhaft Hauptstadt nennt. Und das sagen wir aber nach der Werbung natürlich.
Das ist geheim, ja.
Das ist, kann man jetzt so nie einfach sagen, erzählen. Und ja, ansonsten ist, man kommt ja, man kann ja, also es gibt so viel.
Das hast du schon mal gesagt. Sag mal, was denn?
Nee,
ich will jetzt nicht vorgreifen. Ja. Wie ist das hier mit dem Frühling, Jule? Das ist, müsste doch jetzt eigentlich...
Ach, der steckt einem in den Knochen.
Vor einer Woche habe ich gesehen, der Bärlauch kommt, da müsste doch
das
eigentlich...
Das ist krass, ja. Der ist wirklich, der sprießt schon rum.
Es wurden ja auch die ersten Bärlauchdiebe polizeilich schon wieder gestellt.
Ja, Russen.
Ja, aber so. Die haben ja aber Bärlauchwurzeln geklaut.
Hat die Springer-Zeitung geschrieben.
Ja.
Wurzeln. Zwiebeln.
Bärlauchwurzeln. Bärlauchzwiebeln, genau.
Was tut man damit?
Ja, woanders einpflanzen und warten und hoffen.
Und dann? Groß Geld, groß rauskommen.
Ja.
Okay.
Das ist das neue Gold. Nach Bitcoin und KI.
Stell dir vor, du kaufst dir ein Gewächshaus und willst Bärlauch anpflanzen. Da brauchst du erstmal Bärlauchzwiebeln.
Es gibt doch dieses Karls Erdbeerdorf.
Ja.
Vielleicht wird es dann Wladimirs Bärlauch.
Bude.
Bude.
Mhm. No.
Na gut. Entschuldigung.
Ich nehme das so hin.
Und ich glaube, wir müssen wirklich die Sendung doch auch wieder ausfallen lassen.
Ja. Ja.
Wir übergeben an die Dabnheit.
Richtig. Bis dahin senden wir Werbung, verraten jetzt noch, dass vielleicht doch nach der Werbung wir reden werden mit Moritz Warnke.
Ach so.
Ja.
Du hast gedacht, dass jemand den Ball übernimmt.
Ja,
und das
ja.
Wurde,
ach ja, es so. Wurde schädlich ignoriert.
Es kam leider eine Wetterrunde bei raus.
Referent genau. Für Infrastrukturpolitik und verbindende soziale Infrastruktur und was? Verbindende Klassenpolitik.
Bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Stimmt.
Und zwar bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung
also
in
nicht
Berlin.
Jetzt, ne? Also
Zimmer, Schrapp,
Bund, unter anderem.
Ja, nicht einfach nur Sachsen.
Und andere Sachen,
die
auf jeden Fall.
Jetzt auch stabiler dasteht nach der Bundestagswahl. Weiß ein Zusammenhang zwischen der Stärke einer Partei im Bundestag und ihrer Vertretung im Bundestag.
So, Fokus.
Und nicht Vertretung dahin, im Bundestag gibt.
Bis dahin senden wir
man wird doch nochmal was sagen dürfen.
Nein, ein passendes Lied inhaltlich.
Mensch.
Und dann gucken wir weiter.
Aber dann.
Das kenne ich. Damit seien auch Grüße verbunden nach La Gomera. Wir freuen uns immer wieder gern, hören wir diesen Titel von Frittenbude, sagt man. Ne?
Featuring Jörg Mechenbier.
Na
wo
klar.
Ist der Bier? Wo ist der sonst aktiv?
Love A zum Beispiel.
Yes, yes.
Mhm. Sehr schön. Da hätten wir die erste Werbung, das Kulturelle, abgehandelt. In Medias Res, wir reden über die Bundestagswahl vor 5 Tagen schon. Hat die Bundestagswahl stattgefunden, alle waren gespannt. Es war eine vorgezogene Neuwahl, alle waren gespannt. Und es gab den Abend des 23.02. Und wir wollen jetzt ein bisschen auf die Wahlergebnisse schauen und tun das mit Moritz Warnke, der für als Referent für soziale Infrastruktur und verbindende Klassenpolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet. Hallo Moritz nach Berlin, vermutlich.
Ja, hi, guten Abend. Genau, ich bin in Berlin.
Genau, und wir machen eine leichte Frage zum Einstieg, wie nämlich wie der Wahlabend für dich war. Wo warst du und wie überrascht warst du von diesem Ergebnis?
Ich war um 18 Uhr natürlich hier in Berlin-Treptow-Köpenick bei unserer Wahlparty und genau, es gab natürlich ein paar Sachen, die irgendwie vorhersehbar waren. Also der Absturz der Ampelparteien, das hat jetzt niemanden überrascht, denke ich. Dass Merz am Ende Kanzler werden wird, ist irgendwie auch klar gewesen. Genauso der Zuwachs der AfD zeichnete sich ja vorher auch schon in den Umfragen ab. Aber was natürlich wirklich spektakulär war, war das Ergebnis der Linken. Das habe ich so ehrlich gesagt nicht erwartet. Es war, lag irgendwie was in der Luft und ich glaube, viele Leute hatten schon irgendwie so ein gutes Gefühl in den Wahlabend. Die letzten Umfragen waren ja dann auch wirklich ganz gut, aber dass wir dann wirklich so stark mit 8,8% am Ende einlaufen, damit habe ich nicht so ganz gerechnet. Den Wahlabend selbst habe ich dann allerdings, also ich war nur kurz auf dieser bezirklichen Wahlparty, weil ich dann selbst am Schreibtisch die Nacht über saß und eben bis morgens um 7.30 Uhr dann die Nacht über diesen Wahlnachtbericht geschrieben habe. Und ja, je mehr ich mir die Zahlen angeguckt habe, desto mehr Spaß hat es dann aber auch gemacht. Also die linke Ergebnisse waren ja wirklich spektakulär gut. Überall in allen Westbundesländern sind wir über 5%. Im Osten überall zweistellig. Im Westen hatten wir noch nie so viele Stimmen in absoluten Zahlen. Und in Berlin sind wir sogar stärkste Kraft geworden. Ich glaube ja sogar auch in Leipzig. Also das war schon richtig gut, hat natürlich dann auch Spaß gemacht, war dann aber auch natürlich trotzdem eine anstrengende Nacht. Genau.
Aber was ist jetzt das Spektakuläre? Also es ist ja nicht mal sozusagen das beste Ergebnis der Linken seit 1990 oder so.
Genau, es ist das zweitbeste Ergebnis. Insofern ja, kann man jetzt sagen, nicht alle Rekorde geknackt. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass es zwei Monate vor der Wahl die Partei noch bei 3% in den Umfragen steht und sich dann innerhalb weniger Wochen verdreifacht hat praktisch. Und das ist natürlich irgendwie, klar, das hat sich alles irgendwie auch angekündigt. Der Mitgliederboom, den es gibt, ja, also jetzt mehr als 100.000 Mitglieder, deswegen auch irgendwie eine ganz neue Stärke in der Gesellschaft auch. Irgendwie lag was in der Luft, aber dass es dann so satt ausfällt, hat mich zumindest überrascht.
Genau, zu dem Wahlabend in Leipzig war es tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, zumindest in dem einen Wahlkreis mit der AfD, die den anderen, also Leipzig hat zwei Wahlkreise, den anderen hat die AfD geholt. Der Kandidat kann aber das Direktmandat nicht antreten aufgrund der Wahlrechtsreform. Und im zweiten, oder nee, im Gesamtstimmergebnis, stimmt, hat die Linke irgendwann dann die AfD überholt. Und das war, glaube ich, für viele symbolisch auch nochmal wichtig und ist natürlich auch politisch wichtig. Aber du hast es erwähnt, du hast einen Wahlnachbericht geschrieben, über 40 Seiten, dick ist er mit allerhand Analysen, Auswertungen. Vielleicht wollen wir mal ein bisschen systematisch da reinschauen. Du schreibst unter anderem über das Ergebnis der CDU, die ja bei ca. 28%, glaube ich, gelandet ist. Das ist ein Wahlergebnis ohne Glamour, so schreibst du es, war. Also etwas unter den Erwartungen. Es gab ja eine dolle Polarisierung zuletzt auch im Wahlkampf. Warum ist das so geworden, wie es geworden ist? Was denkst du?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, zunächst muss man sich nochmal die Ausgangsbedingungen irgendwie klar machen. Also die Ampelkoalition war die, zumindest nach Umfragen, die unbeliebteste Regierungskoalition, die wir jemals hatten in der Bundesrepublik. Die Ampelparteien haben ja auch minus 19,5% an dem Wahlabend verloren. Ja? Und wenn man sich die Umfragewerte anguckt, also die, wenn die Wähler gefragt werden, irgendwie finden sie die Zustände in Deutschland geben Anlass zur Zuversicht oder Anlass zur Beunruhigung, dann sagen eben über 80%, sie geben Anlass zur Beunruhigung. Also eigentlich ein Feld, wo man sagen würde, die Oppositionsführerin hat eigentlich total leichtes Spiel, diese Wahl mit einem Erdrutschsieg zu gewinnen. Und das war eben nicht so. Und wenn du mich jetzt nach dem, oder wenn ihr mich nach den Gründen fragt, ich finde, mindestens drei Sachen kann man eigentlich klar ausmachen. Vielleicht spielen aber auch noch weitere Dinge eine Rolle. Aber man kann mindestens sagen, dass der Kanzlerkandidat Friedrich Merz jetzt nicht unbedingt ein Zugpferd war. Also nur 28% haben im Dezember gesagt, dass sie der Meinung sind, Friedrich Merz wäre ein guter Kanzler. Das sind wirklich keine guten Werte. Man kann, glaube ich, zweitens festhalten, dass die rassistisch aufgeladene Migrationsdebatte, die es gab, eher die AfD gestärkt hat. Das haben wir auch schon bei früheren Wahlkämpfen gesehen. Also in Bayern hat Markus Söder damit auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht, dass es am Ende eher bei der AfD einzahlt. Und der dritte Grund ist, glaube ich, der Tabubruch, den Merz begangen hat mit dieser unsäglichen Abstimmung im Bundestag. Das hat ihm, glaube ich, nicht krass geschadet, aber es hat sicherlich auch nicht dazu beigetragen, dass er nochmal wahnsinnig viel ausgreifen kann und neue Wählerinnen von sich überzeugen kann. Also in den Umfragen sagen 43% der Befragten, dass sie das Vorgehen so richtig fanden. wenn man davon dann 20% AfD-Wählerinnen abzählt, dann bleibt nicht mehr ganz so viel übrig, wo die Union wirklich dann noch Pluspunkte sammeln kann, wenn man sozusagen die eigene Wählerschaft dann irgendwie auch noch mit reinrechnet. Also insofern ist mein Eindruck, eigentlich hat die Union nicht so richtig viel aus dieser Stimmungslage gemacht und Friedrich Merz wird zwar jetzt Kanzler, aber mit so einem richtigen fulminanten Wahlsieg dann irgendwie auch nicht.
Anekdotische Nachfrage, weil du es auch gerade gesagt hast, dass auch Söder schon mit so einer Art von Wahlkampf nicht so gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das ist was wir jetzt zum Beispiel hier in dieser Sendung eigentlich so alle 3 Monate oder 6 Monate mit irgendjemandem reden und wir immer wieder so diesen Satz auch dazu hören. Gibt es eine Chance, Glaskugel, anekdotische Nachfrage, wie gesagt, dass die CDU oder solche Art Parteien das irgendwann lernen werden? Was muss passieren, dass daraus eine Lehre gezogen wird?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich meine, man muss ja fairerweise sagen, es gibt ja auch Gegenbeispiele. Also wenn ich mich zurückerinnere an den Wiederholungswahlkampf hier zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin, da war der Wahlkampfverlauf so, dass die Union auch angetreten ist mit einer Wahlkampagne, die darauf ausgerichtet war, zu sagen, die Stadt funktioniert nicht mehr, wir brauchen den Wechsel. Und dann gab es irgendwie in der Silvesternacht Geschehnisse, die eine auch sehr rassistisch aufgeladene Debatte in der Stadt produziert haben. Und da ist die Union damals genauso rassistisch reingegangen und damit hat sie am Ende dann den Wahlsieg eingefahren. Das mag man jetzt den Strategen im Konrad-Adenauer zugute halten. Trotzdem, glaube ich, gibt es deutlich mehr Beispiele, wo man einfach festhalten kann, wenn man den Rechtsruck auch noch auf allen Kanälen selbst sendet und wenn man diese Diskussion befeuert, wirkt es eben strukturell eher so, dass damit dann die AfD und andere rechtsextreme Kräfte gestärkt werden. Aber wann die das erfahren oder lernen, keine Ahnung. Es ist ja selbst in sozialdemokratischen Parteien offenbar noch nicht ganz Konsens, dass man das vielleicht nicht unbedingt machen sollte.
Ja. Leider. Das ist trotzdem ein guter Bogen zur AfD, der möglicherweise die CDU getrieben hat. Weiß nicht, ob die SPD. Aber wir hatten das schon in der Vordiskussion. Die Landkarte ist ja schon erschreckend, was das AfD-Ergebnis betrifft und zeigt einen ganz klaren Ost-West-Gap. Das kann man nicht wegdiskutieren. Vielleicht mal so reingeguckt, auch das thematisierst du in deiner Analyse mit Grafiken. Und das ist ja kein neuer Claim, dass die AfD vor allem bei Arbeiterinnen punktet, auch bei Arbeitslosen punktet und jetzt nochmal auch aufbaut in diesem Bereich. Die Frage, die auch immer diskutiert wird, warum ist das so? Warum wählen die Menschen gegen ihre Interessen? Was hat die AfD dort richtig gemacht?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Wenn ich das jetzt so, wenn ich darauf die richtig guten Antworten hätte, dann tja. Also ich versuche es mal so, ja. Also jetzt rein in den Umfragen sagen 54% der AfD-Wählenden, dass sie das aus Überzeugung machen und ein bisschen über 30% sagen, das machen sie aus Enttäuschung über die anderen Parteien. Also wenn ich jetzt rechne 54%, dann sind das immerhin satte 11%, die das voll aus Überzeugung machen. Das passt auch zu anderen Studien. Also die Mitte-Studie ist zuletzt zu dem Ergebnis gekommen, dass 8,3% der Bevölkerung klar rechtsextreme Einstellungen mittlerweile haben. Also das, was wir einfach in den letzten Jahren erlebt haben an Diskurs, setzt sich eben auch in stabilen rechtsextremen Einstellungen fest bei den Menschen. Und das wird sich, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren auch nicht in Luft auflösen. Trotzdem muss man sich natürlich die Frage stellen, warum ist es jetzt in den letzten 4 Jahren oder 3,5 Jahren, die es jetzt in der Legislatur waren, konnte sich die AfD eben verdoppeln. Und das sind, glaube ich, nicht nur alles jetzt Leute, die das AfD-Programm gelesen haben und sagen, das überzeugt mich aber, sondern ich glaube, also selbst bei den 54%, die angeben, sie wählen die AfD aus Überzeugung, sind, glaube ich, ein paar dabei, wo es nicht in erster Linie um das Programm geht, sondern Überzeugung heißt für sie, sie haben eigentlich mittlerweile so eine große Distanz zum politischen Betrieb und zu dem, was sie als politische Klasse erleben, aufgebaut, dass die AfD für sie eine Möglichkeit ist, da sowas wie einen Akt der Rebellion an der Wahlurne zu vollziehen, auch wenn es natürlich eine sehr konformistische Rebellion ist, weil es vor allen Dingen dann darum geht, nach unten zu treten und einfache Sündenböcke auszumachen. Aber zumindest das Gefühl zu haben, jetzt zeigt man es dem System mal so richtig, ich glaube, das spielt schon bei einigen von diesen Wählenden und Wählerinnen eine Rolle. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen Fingerzeig auch für andere Parteien, insbesondere dann auch für linke Parteien, dass es aus meiner Sicht schon auch geht, so ein Angebot für Rebellion schon auch zu schaffen. Ja, also es geht natürlich nicht darum, irgendwie rechte Positionen zu übernehmen, aber dass man an bestimmten Punkten auch eine dissonantere Stimme ist und auch mal wahrnehmbar sagt, nee, das finden wir alles scheiße, wir wollen was ganz anderes. Das war ja auch so, genau so ein Punkt, wo die Linke total stark war. In der Bundestagsdebatte war die Linke der klare Gegenpol zu diesem Scheiß, der da passiert ist. Und ich glaube, das war dann andersrum für viele Wählerinnen und Wähler auch ein Grund, die Linke zu wählen. Ja.
Eine Frage, die wir wahrscheinlich auch nicht das allererste Mal stellen. Glaubst du, die AfD hat ihr Wählerinnenpotenzial ausgeschöpft? Also das denkt man auch jedes Mal, okay, viel höher kann es nicht gehen, aber naja. Mhm. Von der Landtagswahl in Sachsen jetzt zur Bundestagswahl ist jetzt nicht viel passiert in der Richtung, zumindest in Sachsen, aber genau, die Frage bleibt.
Ja, ja. Also ich glaube ehrlich gesagt, also wenn man sich das in Sachsen anguckt, dann steht die AfD ja bei 37,3% der Zweitstimmen. Ich glaube, da ist dann wirklich irgendwann mal das Ende der Fahnenstange erreicht im Osten. Wir werden sehen, ob es so ist, aber ich glaube, was schon man, wenn man jetzt mit Blick auf ganz Deutschland spricht, müssen wir uns ja nur andere Länder angucken. Also wir haben in Frankreich den Front National, der mittlerweile anders heißt, aber trotzdem noch genauso rechtspopulistisch und rechtsextrem ist, mit Le Pen, die immer weiter es geschafft haben, ihr Wählerpotenzial noch sozusagen auszubauen und dann auch weiter auszuschöpfen. Wir haben auch in Italien mit Meloni wirklich dramatische Verschiebungen und meine Einschätzung wäre, dass im Osten so langsam das Ende der Fahnenstange erreicht ist, aber dass im Westen für die AfD noch was gehen könnte. Und das ist, also wir haben ja jetzt zum ersten Mal gesehen, dass in zwei Wahlkreisen im Westen die AfD bei den Zweitstimmen vorne lag, nämlich in Kaiserslautern und Gelsenkirchen. Beides auch Wahlkreise, die eine lange industrielle Tradition haben und sozusagen mit einer entsprechenden Sozialstruktur auch. Ich glaube, im Westen ist die AfD noch nicht am Ende und es kommt jetzt ein Stück weit auch darauf an, wie die Auseinandersetzung der nächsten Jahre läuft, ob das Potenzial sich erhöht und dann auch noch sozusagen vielleicht stärker ausgeschöpft wird.
Du hast schon erwähnt, dass also ob jetzt aus Überzeugung oder aus Unzufriedenheit mit anderen Parteien, jedenfalls die Leute mit einer Distanz zum politischen Apparat AfD wählen, was zu der, finde ich, gefährlichen Überlegung führen könnte. Also genau, dazu gehört ja auch, dass den Leuten offenbar relativ egal ist, was die AfD eigentlich so in der Legislatur lang macht. Zumindest ist es in Sachsen ganz offensichtlich so, nämlich ziemlich genau nicht so viel. Außer die immer gleichen Themen lautstark bedienen. Jedenfalls könnte man auf die gefährliche Idee kommen, man müsste die quasi mal mitregieren lassen, dann wird sich das selber entzaubern, ist ja immer das Stichwort, ne? Ich hoffe, du hast da jetzt eine sehr gute Gegenposition.
Naja, also ich sag mal, das letzte Mal, als man das versucht hat, hat es ja nicht ganz so gut geklappt. So, der Hitler wird sich schon an der Regierung entzaubern, war jetzt nicht so die gute Idee. Und ich glaube, was man schon auch sehen kann, also das sieht man jetzt sehr gut auch in den USA, als Trump zum ersten Mal gewählt wurde, war das ja irgendwie für sehr, sehr viele Teile der Gesellschaft eine wirkliche Überraschung. Und da standen noch nicht entsprechend ausgearbeitete Regierungskonzepte hinter mit dem entsprechenden Know-how im Rücken. Das ist dieses Mal wirklich völlig anders in den USA. Was wir da erleben, ist ja ein digitaler Staatsstreich, muss man sagen. Und meine Wahrnehmung ist schon auch, dass es der AfD in den letzten Jahren gelungen ist, genügend Teile von bestimmten Eliten der Staatsapparate auch zumindest so weit von sich zu überzeugen, dass die Leute schon Dinge in der Schublade haben und schon sehr genau wissen, auch was sie auf einer machtpolitischen Ebene tun. Und insofern würde ich dringend davon abraten, das mal auszuprobieren, was uns da blüht.
Es gibt jetzt auch in Lokalpressen, aber das können wir später am Ende der Sendung mal erörtern, schon Blicke auf den Landrat in Sonnenberg, den OBM in Pirna. Und das ist schon auch ein bisschen kritisch so, ne? Was haben die in einem Jahr geschafft? Aber das ist sozusagen nochmal eine andere Ebene. Vielleicht kommen wir jetzt mal nochmal zur Linken. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist ja auch eine Stiftung, die linksparteien nah ist. Vielleicht magst du uns das Ergebnis nochmal ein bisschen erklären. Du hast schon die Situation im Bundestag, die Abstimmung zu dem Punkteplan, Fünf-Punkte-Plan der CDU mit den Stimmen der AfD erwähnt, wo Heidi Reicheneck wirklich sehr mit sehr viel Werf sozusagen dagegen gehalten ist. Das ist es ja aber nicht alleine. Das ist Momentum gewesen. Was gehört noch zu diesem Wahlerfolg?
Genau, ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Erfolgsfaktoren und ich weiß auch gar nicht, ob ich sie jetzt alle kenne. Das muss jetzt ein Stück weit auch einfach in der Partei analysiert werden. Ich habe in dem Weihnachtsbericht eben ein paar Bausteine dieses Erfolgs aufgeschrieben. Das geht los, dass man irgendwie tatsächlich, glaube ich, sagen kann, mit der programmatischen Ausrichtung der Linken, also dass man wirklich sich mit dem Kapital und den Superreichen anlegen möchte, um sowas wie eine sozial-ökologische Transformation hinzubekommen. Das ist am Ende des Tages weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal und das hat sicherlich nicht geschadet. Man muss aber genauso sagen, die Substanz der Partei war und ist intakt und es ist in den letzten Jahren gelungen, an verschiedenen Orten die Partei auch sehr gut zu erneuern. Teilweise hat es oder größtenteils hat es so ein bisschen im Schatten des Dauerstreits zwischen Parteivorsitzenden und Bundestagsfraktionen stattgefunden, aber das hat stattgefunden. Es gibt seit vielen, vielen Jahren in Nordrhein-Westfalen gute Die Linke Hilfsstrukturen. Es gibt sowas wie den Mietnotruf in Stuttgart. Es gibt aber auch einige Wahlkämpfe, wo man einfach sagen kann, da wurde eine enorme Kraft entfaltet, wurde neuen Sachen gemacht, wurde teilweise auch Erfolge erzielt. Das ist bei euch in Leipzig 2014 zum ersten Mal mit Jule Nagel gewesen, das, was, glaube ich, viele Leute inspiriert hat damals. Jule hat dann ja auch, also ich spreche auch gerade mit dir, Jule, ja, Glückwunsch nochmal an die beiden Wahlsiege danach auch noch, 2019 und 2024. Das hat aber auch irgendwie in Berlin-Treptow-Köpenick mit Katalin Genburg 2016 stattgefunden, die auch zweimal ihr Mandat verteidigt hat. Das sind aber auch Oberbürgermeisterwahlkämpfe, zum Beispiel in Rostock im Jahr 2020, wo wir zum ersten Mal als Partei gesagt haben, wir wollen systematisch mit Haustürwahlkampf und externer Unterstützung so einen Wahlkampf führen und haben den dann auch gewonnen. Es gab in Konstanz einen sehr erfolgreichen, also am Ende des Tages hat es nicht gereicht, aber trotzdem einen sehr erfolgreichen und spannenden Wahlkampf von Luigi Pantisano. Und es gab auch an anderen Orten spannende Bürgermeisterwahlkämpfe, zum Beispiel in Kassel mit Violetta Bock. Also ich glaube, da sieht man schon echt, dass die Partei in der Breite sich wahnsinnig erneuert hat und jetzt ein Stück weit auch vielleicht einfach befreit aufspielen konnte. Der Weggang von Sarah Wagenknecht war sicherlich sowas wie ein Brustlöser auch. Und was natürlich auch neu ist, dass es endlich mal kein Störfeuer aus der Bundestagsfraktion gibt. Ja, also das, was bei anderen Parteien ein Stück weit Normalität seit Jahrzehnten ist, dass die Fraktion das Instrument der Partei ist. Ja, das gibt es jetzt auch bei der Linken. Und dann kommen, glaube ich, noch so ein paar andere kleinere Sachen zusammen, die auch alle gut gelaufen sind. Ja, wo man sagen kann, die neue Parteiführung hat, glaube ich, ein starkes Signal gesetzt, dass sie als erste Amtshandlung gesagt haben, sie reduzieren ihr eigenes Gehalt. Damit haben sie, glaube ich, eine neue Glaubwürdigkeit sowohl in die Partei als auch nach außen aufgebaut. War dann aber auch richtig zu sagen, wir fokussieren uns auf wenige Themen, Mietendeckel, Lebensmittelpreise und die Umverteilung von Reichtum. Man muss ehrlicherweise sagen, dass sich im Laufe des Wahlkampfs noch ein wichtiges anderes Thema mit dem Kampf gegen rechts drüber geschoben hat, aber trotzdem war das, glaube ich, gut, diese Fokussierung, und dann wurden auch ein paar Stellschrauben richtig gestellt. Also mit der Social-Media-Arbeit der Linken, die so neu aufzustellen, das war, glaube ich, ein absoluter Volltreffer. Das hat man dann ja auch in den Ergebnissen gesehen, insbesondere bei jüngeren Wählern. Und dann hat, glaube ich, noch was dazu beigetragen. Die Partei hat, glaube ich, auch kollektiv in den Abgrund geblickt. Es war irgendwie unklar, ob das die Linke schafft, ob die Linke das überleben wird. Und das hat natürlich zu einer großen Parteidisziplin geführt, wie man das jetzt in den letzten Jahren auch nicht gerade kannte. Alle haben sich auf die Zunge gebissen. Und es gab eine neue Geschlossenheit und es gab sogar, also auch die gesellschaftliche Linke hat in diesen Abgrund geblickt und hat an verschiedenen Stellen dann versucht, der Linken auch zu helfen, sei es durch direkte Wahlkampfunterstützung, Wahlaufrufe oder anderes, sodass das, glaube ich, auch nochmal Rückenwind für die Linke gegeben hat. Dann war es, glaube ich, auch gut, dass die Partei schon im Mai gesagt hat, man will im Herbst anfangen, an die Haustüren zu gehen und im Grunde genommen war man dann zu dem Zeitpunkt, als die Neuwahlen angekündigt wurden, schon voll mobilisiert und quasi schon mitten im Wahlkampf. Insgesamt konnte man dann an über 600.000 Haustüren klopfen. Ja, und dann ist der Verlauf des Wahlkampfs natürlich auch wirklich vorteilhaft gewesen. Ja, also es gab kein knappes Rennen ums Kanzleramt, was vielleicht in anderen Konstellationen dann auch nochmal ein Grund gewesen wäre. Hätten jetzt Habeck und Merz sich ein knappes Rennen geliefert, hätten, glaube ich, auch einige der Wählerinnen dann taktisch die Grünen gewählt am Ende des Tages. Der Tabubruch von Merz im Bundestag hat uns nochmal zusätzliches Momentum beschert. Ja, wir hatten irgendwie auch dann nochmal ein paar gute Ideen. Also die Mission Silberlocke hat uns zu einem Zeitpunkt, wo das unklar war, ob wir es über 5% schaffen, eine glaubhafte Perspektive für den Einzug in den Bundestag aufgezeigt. Das war übrigens, glaube ich, nicht nur wichtig für die Wählerinnen zu dem Zeitpunkt, sondern auch für die Partei, für die Motivation. Was wie ein Heizkostencheck, Mietbuchercheck, das alles war irgendwie gut. Und dann hatten wir auch einfach als linke Spitzenkandidatin, die in den richtigen Momenten abgeliefert haben und unter anderem die Rede von Heidi Reicheneck, die jetzt über 25 Millionen Mal in den sozialen Medien sich angeschaut wurde. Also es ist echt viel zusammengekommen und man kann wirklich insgesamt vielleicht als Fazit ziehen, die Partei hat an allen Orten und an allen Ecken, in allen Bereichen ihr bestes Gesicht gezeigt und dann ist eben auch so ein Erfolg möglich.
Was ist eigentlich mit dem Osten? Habe ich jetzt so als Thema im Wahlkampf nicht so wahrgenommen und auch in deiner Analyse kommt das jetzt nicht so zentral vor. Ist das so ein bisschen, also dieses Diktum, wir sind hier die Ostpartei, ist das so ein bisschen vorbei, zeigen ja vielleicht auch so ein bisschen die Wahlergebnisse. Aber, wird das ein Thema von vielen, was man so bespielt?
Eigentlich kann man schon konstatieren. Also ich glaube, es geht in den nächsten Jahren insgesamt darum, dass wir als Linke der klare Gegenpol zur AfD sind. Und damit verbindet sich natürlich auch eine besondere Verantwortung. Das hat man übrigens auch sehr erfolgreich als Erzählung genutzt in bestimmten Wahlkreisen, also nicht nur in Erfurt, Weimarer Land mit Bodo Ramelow, sondern hier auch in Lichtenberg, Berlin-Lichtenberg zum Beispiel, war das aus meiner Sicht der Schlüssel, dass es am Ende wirklich die Auseinandersetzung war, gewinnt Beatrix von Storch von der AfD den Wahlkreis oder Ines Schwertner von der Linken. Und ich glaube, diese Polarisierung zwischen AfD und Linke kann im Osten in den nächsten Jahren wirklich nochmal eine besondere Rolle spielen. Und in diesem Sinne, glaube ich, gibt es einen speziellen Ostauftrag. Aber so wie man das ganz klassisch vielleicht viele Jahre in der Partei gesprochen hat, die Linke als Stimme des Ostens, das ist, glaube ich, ein bisschen überlebt. Und zwar nicht, weil man jetzt den Osten aufgeben sollte, sondern weil man, glaube ich, anders um den Osten kämpfen muss. So würde ich das zumindest vielleicht einschätzen. Und ein Teil von einer vielleicht von einer bestimmten Wählerklientel, die vielleicht auch eher zum BSW abgewandert sind, da stellt sich dann jetzt schon auch die Frage für die Linke, kommen die vielleicht bei der nächsten Bundestagswahl, wenn es wahrscheinlich das BSW so nicht mehr gibt, kommen die dann auch zurück zur Linken? Das wäre, glaube ich, schon wünschenswert, aber von der Ausrichtung her war das, glaube ich, dieses Mal richtigerweise nicht so, dass die Linke in erster Linie als Ostpartei aufgetreten ist. Wie gesagt, im Westen hatten wir nie mehr Stimmen. Das hat einen ganz wichtigen Anteil, also über 3 Millionen Stimmen der Linken kommen bei dieser Bundestagswahl aus dem Westen. Und wenn man sich das in den Wählerwanderungen anguckt, ist es auch ganz spannend, wenn man jetzt, also bei der Europawahl, wenn man sich die Wählerwanderung zur Europawahl anguckt, dann sind bei der Europawahl 450.000 Stimmen von der Linken zum BSW gewandert. Und wenn man sich die Wählerwanderung jetzt bei der Bundestagswahl anguckt, das ist ja immer im Vergleich zur letzten gleichartigen Wahl, also bei beiden Wahlen gab es das BSW noch nicht, deswegen sind es jetzt dann keine zusätzlichen Wähler, die abgewandert sind, wenn man sich die Zahlen anguckt, sondern das ist bei der Europawahl waren es 450.000 und jetzt sind es 340.000. Das heißt, man kann sagen, ein Großteil der Wähler, die bei der Europawahl weggewandert sind von der Linken zum BSW, die sind auch beim BSW geblieben. Ein Viertel von denen haben es sich jetzt bei der Bundestagswahl nochmal anders überlegt und sind bei der Linken geblieben. Aber dieser Teil der Wählerschaft ist aktuell beim BSW gewesen und die Zugewinne oder das starke Ergebnis erklärt sich aus meiner Sicht tatsächlich anders.
Genau, vielleicht Stichwort Wählerwanderung noch als letzte Frage. Woher kommen die Wähler, oder muss ich gar nicht fragen, die Wählerinnen und Wähler der Linken kommen vor allem auch von den Grünen. Also in einer großen Ordnung, vielleicht kannst du darauf nochmal einen Blick werfen und vielleicht auch, was das bedeutet für die Zukunft, wenn man das daraus ableiten kann.
Genau, also wir haben den größten Zuwachs tatsächlich bei den Grünen mit 700.000 Stimmen. Wir haben nochmal über 500.000 Stimmen von der SPD, also über 1,2 Millionen Stimmen oder etwa 1,2 Millionen Stimmen rot-grüne Wechselwähler. Ja, und ich glaube, ein Großteil von denen wäre nicht zur Linken gekommen, wäre Sarah Wagenknecht noch bei der Linken. Also insofern ist es sicherlich eine Neuerung und ist es insofern vielleicht auch eine Bestätigung von einem bestimmten Kurs, dass man natürlich sagt, die soziale Frage oder eine Klassenperspektive ist wichtig, aber es geht auch um mehr. Es geht auch um die ökologische Frage, um Feminismus, um klare Haltung in der Flüchtlingsfrage und im Kampf gegen Rechts. Ich glaube, das hat in diesen Wählerschichten auf jeden Fall gepunktet. Dann ist noch was Zweites ganz interessant. Also wir haben 440.000 Wähler bei den Erstwählern dazu gewonnen. Ja, und also wenn man sich das jetzt anguckt, quasi als Saldo, wird das in den Wählerwanderungen sozusagen ausgewiesen. Das Saldo bei verstorbenen WählerInnen und den hinzugefangenen Erstwählern haben wir also ein positives Saldo von 440.000 Stimmen. Auch das ist wirklich, wirklich ein guter Wert. Also bei den Erstwählern sind wir wirklich durch die Decke gegangen. Auch von den Nichtwählern haben wir 300.000. Das ist, kann man schon so festhalten, es wurde ja nach der Europawahl ganz viel geklagt in der Partei. Es war falsch, auf die grünen Wähler zu orientieren und wir müssen zurück zur sozialen Frage und so weiter. Ich glaube, jetzt kann man schon festhalten, na, es war eben der Kurs der letzten Jahre, in bestimmten Fragen Haltung zu bewahren und so ein Kurs von verbindender Klassenpolitik, dass man sagt, Klassenpolitik ist wichtig, aber andere Fragen auch. Das hat sich jetzt ausgezahlt und klar, wenn man sich die rot-grünen Wechselwähler anguckt, ist es dann teilweise eben auch eine Herausforderung für die Linke an bestimmten Fragen, haben die, glaube ich, auch Punkte, wo sie eher sich abstoßen würden an der Linken. Also wenn es jetzt nur um die Frage von Aufrüstung oder nur um die Frage von Waffenlieferungen geht, dann bin ich mir gar nicht sicher, ob ein Großteil dieser rot-grünen Wechselwählern vielleicht nicht eine andere Position hat als die Linke. Zumindest, wenn man sich die Zahlen vom ZDF mit der Forschungsgruppe Wahlen anguckt, sagen da etwa 70%, es sollte nicht weniger Unterstützung an die Ukraine geben mit Waffen und anderem. Also das ist schon auffällig. Es war aber offenkundig so, dass das nicht die wahlentscheidende Frage für die Wählerinnen war. Und ich glaube, das ist dann schon wichtig zu gucken, welche Konflikte macht man auch dominant in der Gesellschaft und welche Fragestellungen lässt man sich vielleicht auch aufzwingen. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir jetzt, dadurch, dass wir nicht mehr das Sturmfeuer aus den eigenen Reihen haben mit Sarah Wagenknecht und anderen, die permanent sagen, wir haben die soziale Frage verraten und anderes, bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass man Fragen relevant und dominant machen kann, die dann für viele Leute so ausschlaggebend sind, dass sie die Linke wählen, auch wenn sie nicht mit allen Positionen vielleicht übereinstimmen. Und dann kann man noch was anderes sagen. Also die Partei hat sich ja jetzt faktisch neu gegründet. Also über 60 oder ungefähr 60% der Mitglieder, über 60 mittlerweile, sind eingetreten seit der Bundestagswahl 2021 und eine Mehrheit, ungefähr 55%, ist eingetreten, nachdem Sarah Wagenknecht weggegangen ist. Das heißt, wir sind mittlerweile wirklich eine neue Partei und wir haben jetzt an über 600.000 Haustüren geklopft, um die Leute zu fragen, was eigentlich ihre Probleme sind. Ich glaube, also Tom Strohschneider hat das in einem Text so schön geschrieben, jetzt muss die Partei sich ein Stück weit fragen, welche Partei wollen wir sein? Und das ist natürlich jetzt auch ein spannender Prozess zu gucken, an welchen Stellen bringen diese neuen Genossinnen vielleicht auch andere Positionen mit oder neue Positionen. Ich glaube nicht, dass es jetzt darum gehen kann, für die Linke ins Chor derer einzustimmen, die jetzt auch mehr Aufrüstung wollen. Ja, und das geben, glaube ich, auch die Zahlen nicht ganz her. Also wenn man sich anguckt, Russland gibt jedes Jahr ungefähr 300 Milliarden für ihr Militär aus und die europäischen Staaten 430 Milliarden. Also das ist schon 50% über dem russischen Militärhaushalt. Da kann man aus meiner Sicht jetzt auf einer Faktenbasis, muss man sich schon Mühe geben zu argumentieren, wir müssen jetzt mehr Geld ausgeben an der Stelle, um uns zu verteidigen können. Aber es stimmt natürlich, der mediale Diskurs ist so, dass viele Menschen sich da Sorgen machen und das ist natürlich dann irgendwie auch ein dickes Brett erstmal für eine Partei da mit anderen Positionen dann durchzubringen. Momentan ist die Linke da ja in der gesellschaftlichen Debatte definitiv eine minoritäre Position.
Ich glaube, wir haben hier bei vielen genickt, was du gesagt hast, auch zuletzt. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt einen Punkt und man kann deine Analyse zur Wahl jetzt erstmal nachlesen unter rosalux.de. Ist doch relativ weit oben. Und natürlich die Prozesse weiter beobachten, die sicher in den nächsten Wochen, Monaten heiß hergehen, was Programmdebatte, Strategiedebatte, Strukturdebatte innerhalb der Partei Die Linke betrifft. Vielen Dank nach Berlin, Moritz, und einen schönen Abend.
Ja, danke euch für die Einladung. Und euch auch einen schönen Abend. Schöne Grüße nach Leipzig.
Ciao. Ciao.
Mach's gut.
Tschüss.
das hätte ich auch sagen können.
Passt wie die Faust auf den Deckel.
Denn das war Pesco mit Spraypaint The Walls.
Toll.
Spraypaint.
Toll. Spraypaint. Die machen was Neues demnächst, ne?
Sicherlich.
Pesco. Vivian de Gans hat auch was Neues.
Sicherlich.
Gut.
Ist ja auch Zeit immer mal, ne? Die Wahlen immer regelmäßig stattfinden, müssen auch regelmäßig Bands Releases machen. Tokotronic hat auch gerade was Neues.
Ja, das hat, da war zwar weniger Rick McPhail gedudelt, aber naja.
Und der Bärlauch kommt auch jedes Jahr. Das ist einfach.
Und wird geklaut.
Und wird geklaut.
Die Goldenen Zitronen haben eine 30-jährige Retrospektive auf 3 LPs veröffentlicht. Das kann man jetzt wirklich mal als Best-of werten.
Cool, toll. Mhm. Der, wie heißt er?
No?
Goldene Zitronen?
George Kammerow, der Sänger.
Der sitzt nächste Woche auf einem Podium am 6.3. zum Thema.
Und zwar in Nürnberg.
Nee, in Leipzig. Also. Wirklich in Leipzig, beim Kreuzer irgendwas, habe ich vorhin gelesen. Nee. Ja.
Ja, Google. War neulich ein längeres Interview mit Ted Geier und George Cameron in der WOZ, der schweizerischen linken Wochenzeitung.
Jo, toll.
Bekannt aus Funk und Fernsehen.
Funk und Fernsehen.
Da haben die gesagt, die sind immer noch Punker, ne?
Ja.
Na und sie haben gesagt, dass es weird ist, dass sie sich nicht hätten vorstellen können, so wie sie begonnen haben, dass sie irgendwann mit so einer, eigentlich nicht unbedingt Altersmildigkeit, es gibt nicht Mildigkeit, aber Altersmilde, quasi jetzt in die Versuchung kommen müssen, sowas wie das Grundgesetz zu verteidigen, als so eine Art kleinster gemeinsamer humanistischer linker Nenner oder so. Jetzt wirklich zur AfD und Co. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, das stimmt. Mhm.
Man hatte selbst sich schon in so einer Position erlebt, wahrscheinlich.
Ja.
Also, einfachstes Argument jetzt oder so.
Alles, was ich will, ist nur die Regierung stürzen.
Mhm. Aber es geht munter weiter. Die CDU hat im Bundestag 551 Fragen nach der Zivilgesellschaft und deren Finanzierung eingereicht.
Ist das schon fast die größte kleine Anfrage?
Das weiß ich nicht. Nee.
Das war die von der AfD zum Staatsfernsehen.
Ah, okay. Das ist
eine große Anfrage?
Ach so, stimmt.
Gibt es diese Unterscheidung im Bundestag?
Ich dachte.
Scheinbar nicht.
Also zum Beispiel Martina Renner hat vor ein paar Jahren eine 100-teilige kleine Anfrage nicht durchbekommen und musste sie in 2 splitten.
Also nein.
Ja, ja.
Jedenfalls nach der Wahl eingereicht, während dem Wahlkampf, weiß ich, ob euch das aufgetaucht ist, das betrifft mich jetzt auch nicht so, aber Söder hat den Kirchen einfach so massiv gedroht. Mhm. So, ihr dürft nicht vergessen, wer euch finanziert hier.
Vor euch steht.
Und da ging es ja gar nicht
wir bezahlen euer Geld.
Da ging es nicht um die Proteste, sondern um diesen Grundsatz, diesen 5-Punkte-Plan. Ne? Also kann man schon sagen, da ist die Kirche einfach bei ihren Leisten geblieben und hat humanistische oder menschenfreundliche Positionen verteidigt gegen die CDU. Ja. Und jetzt geht es aber vor allem Korrektiv steht im Fokus, ne? Omas gegen rechts, dies und das.
Dies und das.
Du schriebst heute, Krex, Campact, genau. Irgendwas, dass eigentlich diese Anfrage nicht hätte zugelassen werden dürfen von der Bundestagspräsidentin. Das ist die Meinung von?
Das ist die Meinung eines Autors vom Verfassungsblog.de, die sich ja immer mit sehr grundgesetznahen und eben Verfassung betreffenden Juristereien, aber nicht in Juristensprache, würde ich es mal nennen, sondern wenn man möchte, auch noch allgemeinverständlich. Genau, und die haben halt quasi gesagt, dass das Organ der kleinen Anfragen ja natürlich vor allem ein Schwert der Opposition sein soll, um die Regierung zu überprüfen und es quasi hier nun benutzt wird, quasi um die Zivilgesellschaft zu überprüfen oder einzuschüchtern, sinngemäß, und dass deswegen die Bundestagspräsidentin oder wer auch immer das sozusagen ein- oder ausgibt, unterschreibt, eigentlich hätte sagen müssen, das lehnen wir erstmal ab, bis die Begründung, was das genau mit dem Regierungshandeln zu tun hat, eindeutiger ist, weil auch nicht jede Frage wirklich. Also bei manchen haben sie das versucht, so einen kleinen Nexus zu finden, zum Beispiel von wegen, werden die von der Regierung bezahlt? Dann ist das natürlich eine Frage, die sich auf die Regierung bezieht, sinngemäß. Aber bei vielen Fragen war das einfach überhaupt nicht dabei.
Aber passiert das ganz formal? Also das ist eine sympathische Position, aber passiert das formal nicht erst, wenn geantwortet wird, indem man dann antwortet, das ist nicht die Sache der Regierung?
Ja, sicherlich. Das können sie ja so oder so noch machen, aber trotzdem muss sie ja angenommen werden. Und das war, glaube ich, die Argumentation erstmal. Weil ja allein schon dadurch, das kennt man jetzt ja sehr gut aus den letzten Jahren, Telegram, Facebook und Co., dadurch, dass die 551 Fragen jetzt in der Welt sind, ist damit schon viel mehr ausgedrückt und sozusagen Publicity, also auch schlechte, Publicity, über die betroffenen Vereine und NGOs etc. oder im Falle von, was Korrektiv ist ja eher Journalistenvereinigung oder so. Genau, also das sagt ja jetzt schon was aus, dass die Fragen in der Öffentlichkeit sind, so wie sie sind. Das kennt man ja auch von der AfD, diese Art und Weise der Stimmungsmache.
Ja.
So, ich stelle nur Fragen. So, ne?
Und dann, währenddessen hat Campact, nicht Compact, sondern Campact, obsiegt gegen die CDU Leipzig, die ja auch da in diesem Debattenstrudel quasi die Aussage getätigt hat, dass Campact und Omas gegen Rechts von der Regierung bezahlt werden, irgendwie so, ne? Da hat das Gericht, das Verwaltungsgericht Leipzig hat gesagt, ne, das könnt ihr nicht sagen. Das geht nicht.
Ja.
Unterdessen kommt unser Ministerpräsident in schwerstes Fahrwasser mal wieder. Ne?
Unser Ministerpräsident kommt in schwerstes Fahrwasser.
Der Michael Kretschmer ist auch.
Was hat er gemacht?
Unser aller Minister, sagt er doch immer.
Ich bin
der Ministerpräsident von allen Sachsen.
Der muss sondieren, habe ich gelesen, ja.
Na, das sowieso.
Bundesebene.
Na, vor allem muss er ja aber sich auch wieder zur Bundestagswahl äußern. Und, also wenn man sich nochmal kurz erinnert, vor 8 Jahren ist Michael Kretschmer quasi aus Not heraus Ministerpräsident geworden, weil er nicht mehr in den Bundestag gekommen ist.
Und da kannst du nichts anderes machen.
Nee, das ist keinerlei andere Jobangebote gehabt.
Ja, aber sein Vorgänger ist zurückgetreten
und er war gerade in der Tätigkeit, weil er nicht in den Bundestag gekommen ist, weil er sein Mandat an die AfD verloren hatte.
Wegen der verlorenen Bundestagswahl ist Tillich zurückgetreten, weil die AfD, ich glaube, damals 0, irgendwas Prozent stärker als die CDU war.
Na?
Das war vollkommen absurd, wenn man das jetzt sieht.
Aber hat er sich dann nicht...
Aber jetzt habe ich den...
Ich wollte nur noch kurz diesen Bogen zu Ende spannen, weil... Also,
bitte.
Damals, vor 4 Jahren, das waren die ersten Direktmandate, die die AfD bei einer Bundestagswahl gewonnen hat, ne?
Truppalla, glaube ich.
Vor 4 Jahren war es noch halbe ungefähr, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, genau.
Jetzt komplett richtig. Blau, ne? Sachsen. Ja. Alle Direktmandate, außer eins, in Sachsen an
Stimmt.
die AfD.
Kein einziges an die CDU, ne? Ja.
Genau, das ist so kurz. Und Kretschmer musste natürlich auch wieder was sagen und er schiebt die Schuld natürlich auf Berlin.
Berlin ist schuld.
In Sachsen. Ja. Keine Ahnung, wer hier seit 30 Jahren immer regiert.
Aber was in Berlin? Die CDU Berlin, Bundes-CDU.
Die Bundespolitik ist schuld, dass man in Sachsen jetzt so schlecht abschneidet.
Aber Angela Merkel ist so gar nicht mehr da.
Ja, ich kann da auch nicht dran für.
Ja. Bitte? Und hat nicht auch Thüringen und Sachsen-Anhalt insgesamt ähnlich gewählt?
Ja.
Teilweise nicht sogar noch einen Prozentsatz mehr.
Ja, ja, Thüringen ist noch
Alles klar.
Ja, das ist schon complicated, ne?
Wie war das bei Tillich oder bei Milprat, wo sich Biedenkopf aus der Gruft gemeldet hat und gesagt, der ist eigentlich untauglich und den so öffentlich typiert hat, während er Ministerpräsident war? Ich weiß nicht mehr, bei welchem von beiden.
Milprat, als er dann koalieren musste irgendwie.
Ah. Milprat war ja noch parteiinterner Gegner von damals.
Ah.
Als die CDU noch an der absoluten Mehrheit schrammte, mehrfach in Sachsen.
Alte Leute erzählen.
Ach, es ist
vom Mittelalter.
Naja.
Quo vadis, was machen wir jetzt? Währenddessen ist Volodymyr Zelensky erzürnt aus dem Weißen Haus geflohen oder wurde rausgeschmissen. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Er wurde rausgeschmissen.
Ja, das gab es noch nie. Haben so US-amerikanische Beobachterin des Weißen Hauses.
Das passt in die Inszenierung. Ja.
Das kannst du jetzt ja in jeden Satz passen. Es gab es auch noch nie im Weißen Haus, dass es eine eingeladene Schar von Journalisten nur noch gibt und solche Outlets wie CNN und so quasi oder AP in dem Fall, die American Press, einfach ausgeschlossen werden. Mhm. So, also in Russland ist das normal, aber schon lange. Aber das ist auch neu.
Mhm. Krass, haben nur 15 Presseplätze.
Wir brauchen die Stühle für den Garten.
Ja.
Aber macht euch das Angst? Das ist so ein bisschen wie nach einem Drehbuch, ne? Also was da passiert.
Ich finde, das ist die gleiche Frage
wie... Übersteuert eigentlich.
Es ist die gleiche Frage wie, seit wann habt ihr das Gefühl, viel bekloppter kann es nicht mehr werden? Also ich...
Jeden Tag.
Meine Angst ist jetzt weder größer noch kleiner als vorher, würde ich sagen.
Ja, naja, also jetzt spontan persönlich wirklich die Ukraine betreffend ist meine Angst gewachsen. So,
ja,
also weil... Solange keine Sau weiß, was solche Leute wie Putin und also Dings, Orange Monster und J.D. Vance, also das ist ja auch nicht öffentlich, was die jetzt besprechen und so. Das, ich meine, was geht in deren Köpfen vor? Das ist auch.
Gab es das Treffen schon in.
Ja, ich dachte.
Saudi-Arabien?
Ja,
oder?
Genau.
Ja, okay.
Und dann hast du jemanden, der sieht wahrscheinlich die ganze Welt als so eine Art Manhattan-Schachbrett.
Ja.
Und so, ah, wenn ich hier einen Deal mache, dann ist der Wolkenkratzer so.
Da.
oder nicht mehr da. Naja, keine Ahnung.
Hm. Umso wichtiger, dass es progressive Stimmen gibt, die sich da auch einbringen. Ne? Und ich habe jetzt so eine Kritik an der Linken gehört, dass sie, muss man vorsichtig sein, dass sie jetzt damit beginnt, quasi die soziale Frage gegen Antworten, außenpolitische Antworten auszuspielen. Also sagt, hier in unserem Land gibt es Probleme und der Rest, das, da machen wir nicht mit oder so. Und das geht natürlich nicht, ne?
Nee, das
aber, ja.
Ist ja auch erstmal graue Theorie.
Es ist graue Theorie.
Mhm. Gibt es bis hierhin Fragen?
Dann setzen wir uns jetzt und schreiben einen Test hart über das bisher Gehörte.
Das ist alles klausurrelevant.
Ja, und dann gibt es Getränke.
Erlaubt
danach.
Ist, Schnittchen. Erlaubt ist einzig und allein unsere Literatur.
Wir können.
Ja. Ich habe vorhin überlegt, wie dieser komische Journalist vom BSW heißt und kam nur auf Machiavelli, aber das ist falsch, oder?
Ja. Du Machill.
Marcel Machill, Machiavelli.
Ja. Ah, yes, okay.
Das ist auch eine Wohltat, dass er den Bundestag nicht betreten wird. Und ich habe mich gefragt, das BSW ist ein.
Haben wir darüber schon mal gesprochen? Kann man das jetzt einfach so referieren?
Das BSW, ganz kurz, mein Gedanke ist an 4,9% gescheitert. Die Linke bei der letzten Bundestagswahl auch. Und es wird aber in den Wahlergebnissen dieses punktgenaue Ergebnis wiedergegeben. Ist euch das aufgefallen? 4,987.
Ja, weil es so krass knapp war.
Okay, ja, also das, müssen Sie das ausweichen.
Das quasi eine eigene Meldung ist.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass die ARD zumindest dieses Jahr ein paar Sachen anders gemacht hat. Zum Beispiel die CDU und CSU in den Balken getrennt auszuweisen.
Ja.
Ist nicht Standard, also in den letzten Jahren gewesen. Stimmt. Vielleicht machen die gerade einfach
was Neues, bevor sie abgewickelt werden oder so.
Keine,
ja. Aber was BSW?
Grüße nach Österreich.
Machill, was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte nur fragen, ob wir Marcel Machill schon mal gesprochen hatten. Jetzt lohnt
ja,
sich ja quasi
am
nicht
Rande.
Mehr. Ja, ja, genau.
Niemand hatte die konkreten Vorwürfe gegen ihn auf der Kirche.
So.
Wo?
Genau,
auf der Kirche. Und die Kirche bleibt bei ihren Leisten.
Genau, so ist das.
Ich mache ja schon Abschiedsmusik rein.
Ja, ja, ich weiß. Hier, warte. Ja, jetzt bräuchte ich eigentlich Hall auf der Stimme. Es verabschiedet sich.
Ich wollte noch was sagen.
Achso, sag du doch erstmal.
Na, in der Woche ist internationaler feministischer Kampftag. Da gibt es Demonstrationen in Leipzig, das wollte ich sagen, am 8. März. Aber das haben Leute sicher in ihrem Kalender ganz dick stehen.
8. März ist schon nächste Woche, das stimmt.
Nächsten Samstag. So, bitte.
Dann verabschiede ich dich von Radio und es folgt die Dubnight Radio Show live aus dem Knacke-Studio mit Dima von Pam Sound System. 2 Stunden Hits from the Wong. Beste Grüße rüber.
Das war ja toll moderiert.